einen 5-Kilometer-Lauf, da bin ich vor ein paar Wochen gelaufen, bei 1:09, da ging es mir alles andere als gut. Und dann hat mir tatsächlich schon eine mentale Strategie geholfen, wenn ich sagen, da war vor mir einer, voller Fokus nur auf diese Hacken. Da war auch gleichzeitig noch so eine Straßenbahnlinie. Mir vorgestellt, ich wäre ein Zug auf Schienen, der jetzt hinter diesen Hacken herläuft. Und so habe ich mich dann ausgetrickst.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Mein Name ist Christian. Und heute geht es um das Thema Sportpsychologie und Mentaltraining im Trailrunning. Dafür habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Mein heutiger Gast heißt Raphael Rakut. Raphael ist angehender Sportpsychologe, hat gerade seine Masterarbeit an der Uni in Wien abgegeben und ist gleichzeitig ein sehr schneller Läufer, der auf den Trails, im Cross, auf der Bahn und auch auf der Straße erfolgreich unterwegs ist. Ich habe unter anderem Bestzeiten von 15:23 für 5 Kilometer und 1:10 für den Halbmarathon gefunden. Also ich würde sagen, für Trailrunner-Verhältnisse auf jeden Fall ist Raphael sehr schnell unterwegs. Aber nicht nur das, auf fast allen Fotos, die ich von ihm gesehen habe, scheint er während seiner Wettkämpfe auch ziemlich gute Laune zu haben. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Mentale Stärke im Trailrunning. Was bedeutet das und wie trainiert man sie? Dafür habe ich mir für die zweite Hälfte des Podcasts ein paar ganz konkrete Fragen überlegt, damit ihr da draußen hoffentlich einen ganz praktischen Nutzen auch aus unserem Gespräch ziehen könnt. Jetzt aber genug der Vorrede. Hi Raphael, herzlich willkommen im Trailfunk.
Hallo Christian, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr.
Du bist gerade in Wien, oder?
Richtig. Ich sitze gerade noch im Trainingszentrum von Rapid. Habe jetzt heute Vormittag gearbeitet und ja, freue mich jetzt den Switch vom Fußball zum Trailrunning zu machen.
Bist du dann auch jetzt voll im Prüfungsstress auch oder ist da das Schlimmste überstanden mit der Masterarbeit?
Ich mache mir selber jetzt gerade nicht den Stress wegen der Masterarbeit. Also du hast gerade gemeint, dass ich sie abgegeben habe. Soweit bin ich leider noch nicht ganz.
Okay.
Ich bin gerade mittendrin in der Auswertung. Also auch jetzt zum Blick auf die Podcast-Folge hier. Hatte ich auch ein bisschen Druck, die Ergebnisse bis dahin halbwegs zu haben. Fand ich ganz gut. Danke dir dafür. Ja. Und ich werde jetzt in den nächsten 6 bis 8 Wochen Masterarbeit abgeben. Ende Juni habe ich mir so selber als Deadline gesetzt. Ja, und dann ist der Stress rum. Ja.
Okay, also du bist auf der Zielgerade.
Richtig.
Würdest du eigentlich sagen, dass so ein Studium auch was hat von einem langen Ultra-Trail? Also hast du da so Parallelen vielleicht für dich feststellen können?
Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt überlege, wie lange ich jetzt schon am Studieren bin, also es ist jetzt nicht das erste Studium, ich bin jetzt dann 9 Jahre dabei und hoch und tiefs, wie beim Ultralaufen auch natürlich. Erfolgserlebnisse dazwischen, ich weiß nicht, mit was man dann VPs vergleichen kann, ich überlege gerade, vielleicht irgendwie bestandene Prüfungen, die dann einen zum Weitermachen berechtigen oder so. Aber ja, auf jeden Fall das längste Projekt, was ich bisher hatte.
Du hast gesagt, es ist nicht dein erstes Studium. Was hast du denn jetzt alles bereits studiert und was studierst du dann jetzt aktuell ganz konkret?
Also ich habe angefangen 2017 mit Psychologie, Bachelor in Innsbruck. Dann habe ich dort auch den Master angefangen in Psychologie, parallel Sportwissenschaft, den Bachelor. Als ich das dann fertig gemacht habe, oder eigentlich währenddessen habe ich dann die Sportpsychologie-Ausbildung angefangen, das ist dann nochmal extra. Und im Rahmen der Sportpsychologie-Ausbildung habe ich dann bei Rapid ein Praktikum bekommen. So bin ich nach Wien gekommen. Und hier habe ich jetzt den Master in Sportwissenschaft noch dran gehangen.
Rapid, das Wort ist jetzt schon zweimal gefallen. Es ist Rapid Wien, ein österreichischer Fußballverein, richtig?
Also jetzt bin ich gerade schon ein bisschen auch Fan geworden, jetzt, weil ich schon seit 1,5 Jahren bin, also wirklich Rekordmeister, ähnlich wie der FC Bayern München Österreichs. Sagen wir es so.
Okay. Ich wollte nur all unsere Läufer und Läuferinnen da draußen abholen, die vielleicht mit Fußball nicht ganz so viel am Hut haben, aber ein großer österreichischer Fußballverein.
Genau. Ich glaube, das sollte man jetzt auch belassen beim Fußball, weil sonst hört sich niemand mehr an.
Okay. Ja, Sportpsychologie. Was hat dich da eigentlich so dran interessiert an diesem Fach?
Also es hat schon immer irgendwie, dass mich so der Mensch fasziniert hat. Also einmal ich selber, wie ich reagiere in Sportsituationen, aber auch in anderen Sachen. Und dann auch Interesse irgendwie an anderen Menschen, als erstes ist mir so ein Sinn gekommen, so die Geschichte von anderen Persönlichkeiten, ob das jetzt Sportler waren, ganz früh die Biografie von Jan Frodeno gelesen, andere, auch Politiker oder so. Das heißt, irgendwie interessiert mich der Mensch per se und die Psychologie ist ja irgendwie so die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen und so war das irgendwie dann klar, dass ich Psychologie studiere. Aber ich wusste es jetzt nicht direkt nach dem Studium, dass ich das machen möchte. Sondern es ist dann irgendwie im Laufe der Zeit gekommen. Ich wusste, dass ich nach Innsbruck gehen will. Da war dann nach Ausschlusskriterium Psychologie so das Studium, was ich dann angefangen habe.
War es das Interesse ausschließlich an anderen Menschen oder auch so ein bisschen am eigenen Innenleben, was so im eigenen Kopf so passiert?
Ja. Also ich möchte jetzt gleich mal ein Klischee bedienen. Ich interessiere mich auch für mein eigenes Innenleben und ich habe es nicht studiert, um mich selber zu therapieren. Aber klar, also es ist spannend, wie man selber, oder sagen wir mal, wie man ein konkretes Beispiel, dass man vielleicht in der Gruppe sich anders verhält als zu zweit mit dem besten Freund. Mhm. Und das ist mir früh schon aufgefallen, in der Pubertät ist natürlich auch eine interessante Phase einfach, sich da selber kennenzulernen, zu wissen, wer bin ich eigentlich? Und dann war das einfach so eine Mischung aus allem Möglichen. Aber ich habe jetzt in Erinnerung jetzt keinen Punkt, wo ich sage, jetzt weiß ich es, ich will Psychologie studieren, sondern ich kann es gar nicht mehr benennen. Es ist irgendwie so im Flow, dass es dann die Entscheidung kann.
Alles klar. Ja, wir werden über die Ergebnisse deiner Masterarbeit auf jeden Fall noch sprechen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe aber jetzt zum Einstieg eine Frage zu einem aktuellen Thema. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, den Sieg von Rachel Entrekin beim Cocodona 250. Mhm. Okay, also für alle, die jetzt nicht im Bilde sind, Rachel Entrekin hat kürzlich den Cocodona 250 gewonnen und zwar als Overall Erste, also auch vor allen Männern. Und dazu hat sie noch einen neuen Streckenrekord aufgestellt, der ebenfalls schneller als der vorherige Streckenrekord der Männer und der Frauen war. Genau, also damit hat sie ziemlich viele Schlagzeilen gemacht und selbst die Bild oder Spiegel Online oder so haben das Thema aufgegriffen.
Ja.
Genau, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, Raphael, ist auf Rachels Zielinterview. Sie sagte nämlich kurz nach ihrem Zielanlauf, dass sie durchaus auch mentale Probleme hatte, nämlich dass sie so nach 50 Meilen im Rennen, als sie anführte, ziemlich viele Selbstzweifel hatte. Sie nennt das Stichwort Imposter-Syndrom. Sie hat da Gedanken gehabt wie, was mache ich hier? Ich laufe zu schnell. Ich werde auf jeden Fall einbrechen. Und dann sagt sie weiter, dass sie diesen Gedanken folgendermaßen begegnet ist. Sie hat sich daran erinnert, dass sie das Rennen ja schon zweimal gewonnen hat bei den Frauen, dass sie also erfahren ist und dass sie sehr wohl dazu berechtigt ist, so weit vorne zu laufen. Was ist da aus sportpsychologischer Perspektive bei Rachel passiert?
Meinst du jetzt dann, dass sie es weitergemacht hat oder dass dieses mentale Tief kam?
Genau, also dass sie eben diesem Tief dass sie dem etwas entgegengestellt hat sozusagen, was ja offensichtlich funktioniert hat und dann eben weitermachen konnte und diese Krise überwunden hat.
Also ich weiß leider nicht selber, was sie dann gemacht hat, aber da wird wahrscheinlich vielleicht sich davor was überlegt, wenn jetzt so ein Tief kommt, wie sie damit umgehen will. Also was sie gerade erzählt, dass irgendwie sie die Gedanken hatte, also irgendwie Imposter-Syndrom, also dass sie irgendwie nicht das wert ist, was sie da leistet oder dass sie gar nicht, also es ist super spannend, deswegen wollte ich sie auch untersuchen, wie es die UltraläuferInnen dann auch schaffen, solche Tiefs zu überwinden. Also das heißt dann, dass sie mental stark sein müssen. Das heißt, dass irgendwie die Gedanken, die dann aufkommen, vielleicht wahrnehmen, akzeptieren, aber in dem Sinne weiterschieben, sich an anderen Sachen orientieren, dass bald die nächste VP kommt, mit kleineren Schritten. Ja, ich bin jetzt gerade nicht so wirklich konkret, weil es mir auch schwerfällt, jetzt diese Frage so easy zu beantworten.
Ich habe in der Recherche einen Fachbegriff gefunden, der dazu passen könnte. Ja, kannst mich gerne korrigieren. Der heißt Selbstgesprächsregulation.
Ja.
Also sie hat halt genau diese Gedanken gehabt und dann hat sie mit sich selbst einen Dialog geführt und hat gesagt, nee, hör mal zu, Rachel, du darfst ja wohl hier vorne laufen, du darfst das Rennen anführen, du bist dazu berechtigt. Und das ist ja irgendwie, würdest du sagen, der Begriff, der passt dazu?
Selbstgesprächsregulation? Mhm. Ja, total. Also das ist jetzt eine der vielen mentalen Techniken oder Strategien, die ich auch untersucht habe bei meiner Masterarbeit. Es ist wissenschaftlich super belegt, dass es einfach wirkt im Wettkampf, dass man da sich selber regulieren kann in seinen Gedanken. Also das heißt ja nicht, dass man sie laut aussprechen muss. Selbstgespräch kann ja auch ein von den Gedanken sein, dass man die eben lenkt und sich im Vorhinein am besten schon Selbstgespräche, Leitsätze formuliert, die dann, wenn es mal hart wird, hervorholt. Mhm. Wenn jetzt dann die Gedanken kommen, die auch völlig normal sind, ich bin so platt, ich kann nicht mehr ins Ziel. Und dann der Gedanke, hey, ich habe das jetzt schon zweimal geschafft, wie du es als Beispiel genannt hast, dann kann es auf jeden Fall helfen. Natürlich alles sehr, sehr individuell. Aber ja.
Ja. Ja, ich fand das cool, weil Rachel da für mich jetzt so eine Art Paradebeispiel dafür war, wie sie eben dann eben nicht nachgegeben hat, diesen Selbstzweifeln, sondern dem etwas entgegengesetzt hat. Genau, und du hast gerade meine nächste Frage schon beantwortet, weil Selbstgespräche, ich habe mich dann wirklich so ganz naiv gefragt, ja, muss man dann eigentlich laut wirklich Sachen aussprechen, so dass es alle auch mithören können, oder sind das wirklich dann die Gedanken? Du meintest, es muss nicht laut passieren.
Ja. Nein, das kann auch ruhig, aber wenn es dir hilft, dich selber anzubrüllen, dann würde ich jetzt sagen, dass es genauso passt. Also, das ist genauso wie mit Fluchen. Also, wenn das raus muss, dann hilft es vielleicht auch. Also ich habe mich selber auch schon ertappt bei einem Rennen, wo ich dann laut mit mir geredet habe und sage, hey, reiß dich jetzt zusammen, da geht jetzt noch hoch und dann im Ziel kann es weinen oder weiß ich, was ich da gesagt habe, weiß nicht mehr genau, aber dass man halt laut mit sich spricht, das passt auch.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Art und Weise, wie man dann im Sportkontext mit sich spricht, dass das stark davon abhängt, wie man auch so im normalen Leben mit sich spricht, ja, also wie man sich im Alltag betrachtet, ob man mit sich selbst im Reinen ist. Würdest du sagen, da gibt es einen Zusammenhang?
Zwischen sportlich und Alltag?
Genau.
Bestimmt, also ich kann es nur aus meiner persönlichen irgendwie Erfahrung sagen oder so, wie ich sehe. Aber klar, es gibt sicher bestimmt einen Zusammenhang. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man als Person es sehr gut trennen, wie man im Sport ist, dass man vielleicht eine Persönlichkeit hat, die, also nicht eine Persönlichkeit per se, aber eine Rolle als Sport in und gleichzeitig als Vater, als Freund und so weiter. Das heißt, dass man in unterschiedlichen Bereichen des Lebens unterschiedliche Selbstwert hat und anders mit sich redet. Aber sicher hat man übergreifende Muster auch in sich, die man jetzt nicht wegbekommt. Aber
ja, okay.
Als ein Beispiel jetzt, Michael Phelps, den viele kennen, der hat super mental stark und im Wettkampf gewirkt und hat er Weltrekorde gebrochen, alles Mögliche. Und als Mensch selber war er auch teilweise nicht so mental stark, hat auch psychische Probleme. Also mental stark heißt nicht mental gesund im Alltag zum Beispiel.
Es gibt ja diese Vorstellung, dass insbesondere jetzt ein langer Ultra zum Beispiel den inneren Kern wie eine Zwiebel Schicht für Schicht so abträgt. Ja, oder vielleicht ein anderes Bild ist so das Laufen als so Abschminktuch irgendwie, dass so die Maske entfernt und dann kommt das wahre Ich zum Vorschein.
Okay, ja.
Und glaubst du, da ist etwas dran?
Ich tue mich schwer, das zu beantworten, weil ich selber noch keine Ultra-Erfahrung habe. Also, und dieses Beispiel habe ich jetzt in der Literatur nicht gefunden. Also, ich stelle es mir, kann es mir gut vorstellen, dass das irgendwie so der Fall ist, weil je länger man im Wettkampf ist, desto weniger irgendwie vielleicht Selbstregulationsfähigkeiten hat man, desto weniger eine Kapazität, nach außen einen schönen Schein zu wahren oder so, sondern dann vielleicht das Innere selbst mehr rausbricht, ja, weil man halt mehr gestresst ist. Weiß nicht, hast du es so schon mal erlebt? Also würdest du dem zustimmen?
Ich würde ihm, glaube ich, persönlich schon zustimmen, ja. Also jetzt vielleicht nicht 100%, aber ich würde schon sagen, da ist auf jeden Fall was dran. Das, genau wie du gesagt hast, dass eben Selbstregulation und so weiter, das braucht auch Energie. Da muss man ganz schön sich auch anstrengen, sich selbst irgendwie so in Kontenance zu bewahren. Und wenn die Energie dann eben zu Neige geht am Ende eines Ultras, dann ist man nur noch so ein rohes Ich, was so übrig bleibt.
Ja. Also ich glaube, für viele ist das auch dann der Reiz, oder? Also dann ein Ultra zu laufen und in ganz neue, ja, Erlebenserfahrungen reinzutauchen. Also
vielleicht auch um zu sehen, was halt dann, was dann übrig bleibt, ja, oder was da drin ist, ja, genau. Ich finde ja, also wenn ich jetzt über Mentaltraining lese, dann steht da häufig, dass man eben positiv mit sich sprechen soll. Gerade angesichts Stresssituationen, ja, da soll man eben gelassen bleiben, entspannt bleiben. Und ich habe jetzt mal so eine Gegenthese. Auch wer streng und hart zu sich selbst ist, vielleicht sogar auch einen gewissen Selbsthass auch mit sich bringt, ja, der kann in unserem Sport ja auch sehr erfolgreich sein. Also kann der Weg auch zum Ziel führen, wenn man eben alles andere als positiv mit sich selbst umgeht, sondern eher anders?
Klar, also ich glaube, dass für die Leistung das schon auch prinzipiell möglich ist, wenn man irgendwie angetrieben ist, zum Beispiel nicht versagen zu wollen oder so, das auch ein Motivator sein kann. Gleichzeitig hat natürlich die Sportpsychologie auch im Kopf, dass alles gesund abläuft. Und rein aus Leistungsperspektive sicher adäquat, aber ich würde mir dann schon fragen, ja, wieso ist es nötig, quasi das auf negative Art zu machen, oder gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit, das positiver formulieren?
Also hast du jetzt nicht im Programm, wie man sich am besten niedermacht oder so, um Leistung herauszukitzeln?
Nee, das würde ich auch jetzt nicht so unterstützen, glaube ich, aus meiner Haltung raus.
Ja.
Vielleicht mal für einen Moment, dass man das in einer Situation anwenden kann, aber nicht strukturell oder strukturiert irgendwie trainieren.
Okay. Vielleicht mal so ganz generell nochmal einen Schritt zurückgehend und auch so langsam zu der Masterarbeit kommend. Wie erlangt eigentlich die Sportpsychologie so ihre wissenschaftliche Erkenntnisse? Wie geht man da vor?
Also ich habe jetzt solche Fragebogen gemacht. Also quantitativ Erhebung, Online-Erhebung anhand von einem Fragebogen, genau. Sonst natürlich auch qualitativ durch Interviews, durch Beobachtungen, alles mögliche. Also alles, was Menschen irgendwie beschreibt. Natürlich geht es dann auch mit physiologischen Messungen theoretisch. Zum Beispiel, dass man HRV irgendwie misst, je nachdem, was für ein Themengebiet man beforscht. Also das ist wie in jeder anderen Wissenschaft auch, dass man da verschiedene Methoden hat dafür.
Weil ich habe mich so gefragt, dass halt ja die Psyche, die ist ja nicht sichtbar für uns, ja, und es ist gar nicht so einfach, sage ich mal, das so zu messbar zu machen, ja. Und aber ihr geht da vor allem dann eben mit Befragungen beispielsweise vor. Ja.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil du sagst, vieles ist innerhalb, also inneren Prozesse, das eigene Erleben, und dann ist immer noch auch angewiesen auf einfach diesen Selbstbericht, auf diese Selbstreflexion, dass man das selber einschätzen kann. Mhm. Und klar, man könnte es abgleichen jetzt physiologischen Daten, aber es ist jetzt nicht so wie in anderen naturwissenschaftlichen Fächern, wo das klar ist. Also das ist auch das große Problem allgemein der Psychologie. Ja. Man befasst sich auch viel mehr mit Konstrukten. Man muss sich irgendwie zum Beispiel mentale Stärke operationalisieren. Ja, was heißt denn mentale Stärke? Heißt jetzt auf Deutsch das Gleiche wie auf Spanisch? Und da braucht man dafür halt dann verschiedene Definitionen dafür, und es ist nicht so leicht.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen zu deiner Masterarbeit kommen. Ich glaube, das wird ganz, ganz interessant für uns. Fangen wir mal da an. Wie lautet denn der Titel der Arbeit überhaupt?
Der finale Titel ist noch gar nicht irgendwie da. Also ich habe jetzt einen Arbeitstitel.
Okay. Nennen
Arbeitstitel. So, ja, einen Arbeitstitel. Ich habe ihn mir auch jetzt hier nochmal auf die Seite gelegt, damit ich ihn auch gut ablesen kann. Ja. Da unterscheiden sich UltraläuferInnen und LäuferInnen kürzerer Wettkampfdistanzen hinsichtlich ihrer mentalen Fertigkeiten und Strategie.
Hey Christian, ich laufe Ende Juni ein ziemlich wildes Rennen. Rat mal welches.
Keine Ahnung, aber wenn du wild sagst, wird's sicher steil und technisch.
Oh ja, das wird es. Ich laufe das Kaiserkrone Sky Race. Das ist quasi hier in meinem Hinterzimmer. Und ich halte hier gerade meinen Wettkampfschuh in der Hand.
Oh Mann, jetzt machst du mich hier wieder heiß, erzählst mir was von wild und am Ende willst du doch bloß nur über Schuhe reden.
Naja, wenn's funktioniert, was gibt's halt Schöneres, als über Trailrunning-Schuhe zu reden? Also pass auf. Das Ding, was ich in der Hand halte, heißt Mammut Energy Trail Speed. Allein wenn ich den so in der Hand halte und anschaue, fühle ich mich schon super schnell. Der ist hier rot und hellblau, super Kombination mit ein bisschen weiß. Ah, der sieht einfach schon schnell aus.
Aha, okay, aber du wirst ihn jetzt ja nicht nur wegen des Aussehens gewählt haben, oder? So ein Schuh für so ein Sky Race, ich würde sagen, der braucht hier noch andere Qualitäten.
Absolut, die hat er ja natürlich auch. Mammutschuhe sind eher schmal geschnitten, würde ich sagen. Das ist perfekt für meine dünnen Füße, die sitzen hier bombenfest in dem Schuh. Der Schaum ist reaktiv, aber hey, ehrlich gesagt, Bodengefühl ist ihm wichtiger. Eine Platte hat er auch, wichtig für die Stabilität und eine griffige Vibram-Sohle. Also was willst du mehr für ein Sky Race?
Okay, klingt gut. Und hat Mammut eventuell auch was für mich im Programm? Also damit meine ich so, ich sag mal, für ein breiteres Publikum, denn du weißt ja, Skyrunning ist jetzt nicht so mein Ding.
Mammut hat aktuell 3 neue Modelle auf dem Markt, neben dem schon vorgestellten Energy Trail Speed, noch den Energy Trail Endurance Ultra und den Energy Trail All Mountain. Der erstere ist, wie der Name schon sagt, ein Schuh für die ganz langen Distanzen. Ehrlich gesagt würde ich dir aber den All Mountain ans Herz legen. Damit machst du alles richtig. Super stabiler Schuh, auch für ein breites Einsatzgebiet, aber seine Stärken hat er schon eher im Hochgebirge, würde ich sagen. Und der macht einfach Spaß, weil er so eine Sicherheit ausstrahlt. Ein toller Schuh. Und natürlich mit dem gleichen famosen Look, aber das hatten wir ja schon.
Okay, Benny, den probiere ich mal aus. Sag nochmal kurz, wie heißen die 3 Modelle?
Mammut Energy Trail All Mountain, Mammut Energy Trail Speed und Mammut Energy Trail Endurance Ultra.
Super. Danke an unseren Partner für den Monat Mai, Mammut. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Den.
Das heißt, du hast da also unterschiedliche Laufdisziplinen, Teilnehmer unterschiedlicher Laufdisziplinen miteinander verglichen.
Ja, also die Hauptanalyse ist, dass ich die Personen miteinander vergleiche. Auf der einen Seite, die länger als die Ultradistanzen unterwegs sind, mit denen, die kürzer unterwegs sind. Also alles oberhalb Marathondistanz, alles Marathondistanz und niedriger. Und was sie dann konkret laufen, unterhalb und oberhalb, ist jetzt erst sekundär dann wichtig als Kontrollvariable. Aber das ist so die Hauptfrage.
Hattest du da, als du dir das überlegt hast, das Thema schon so eine Anfangsvermutung oder so eine Hypothese vielleicht so, was da rauskommen könnte?
Ja, also ich habe mir halt gedacht, das ist auch ein Grund, warum ich keine Ultras laufe, weil es unglaublich hart wird. Also man hat Ernährungsprobleme und wenn ich mir jetzt Erfahrungsberichte von Freunden anhöre oder irgendwelche Podcasts mit Magenprobleme, dann haben irgendwelche Schmerzen, dann kommen Krämpfe, dann Wetterumschwung, dann ist es auch kalt. Also man läuft durch die Nacht. Alles so, was mich jetzt per se nicht am Laufen reizt aktuell. Und dann dachte ich, hey, um das dann ins Ziel zu schaffen, dann muss ja unglaublich stark sein. Und das war einmal dann sind die vielleicht mental stärker als diejenigen, die nur 10 Kilometer auf der Straße laufen, weil das innerhalb von 30 bis 60 Minuten rum ist. Ja, das war so der erste Gedanke. Und dann bin ich mit der Idee an meinen Betreuer rangegangen und gesagt, hey, das hätte ich Lust. Würde gerne im Bereich Trailrunning, Ultralaufen, meine Masterarbeit schreiben. Wäre das für die in Ordnung? Und dann hat er mir noch ein paar andere Sachen vorgeschlagen, in welche Richtung ich noch gehen könnte, was ich noch erheben könnte, weil er eben Erfahrung hat im Ausdauersport, was relevante psychologische Konstrukte dabei wären.
Also du hast gedacht, oder das war die Anfangsvermutung, dass eben Leute, die Ultras laufen, mental gegebenenfalls mehr Kompetenzen haben oder stärker sind als Leute, die kürzere Distanzen laufen sozusagen.
Ja, also nehmen wir erstmal mental stärker sind und dadurch mentale Stärke zeigt es dann, dass sie mit den Situationen umgehen können, wenn sie mit den Situationen, die dann aufkommen, umgehen, also dass sie welche mentalen Strategien brauchen. Wie du sagst, Selbstgesprächsführung, Visualisierungen, Zielsetzungen vorhinein. Und ich habe eben gedacht, die lernen das auf diesen langen Distanzen, weil sie quasi das als Coping-Mechanismus brauchen, um mit den Situationen umzugehen. Also dass sozusagen der Ultralaufen, die seine psychologische Beratung ganz salopp formuliert, ersetzt.
Okay, ja.
Ja, durch eigene Erfahrung.
Interessant, okay. Wie bist du da vorgegangen? Du hast einen Fragebogen erstellt, du hast Leute gebeten, den auszufüllen. Was hast du da beispielsweise abgefragt?
Ich möchte vorneweg sagen, das ist alles Masterarbeit, also jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnisse, die jetzt irgendwie veröffentlicht werden sollen. Und mein Dozent hat auch noch nicht drüber geschaut, über die Ergebnisse, aber ja, vorneweg schießen bitte.
Ja.
Also ich habe den Fragebogen erstmal nicht komplett selber erstellt, also ich habe ihn zusammengestellt mit Skalen, die es schon gibt. Also mentale Stärke gibt es wissenschaftlich validierte Fragebögen, die man dafür hernimmt, auch in anderen Kontexten. Da habe ich mentale Stärke erhoben und dann habe ich die Selbstkontrollfähigkeiten erhoben. Die Handlungsorientierung, das ist Lageorientierung, also wie man in dem Moment, wenn es Probleme gibt, dann entweder in der Situation verharrt oder handlungsorientiert ist und sagt, was kann ich machen, um der Situation zu entkommen oder sie zu verbessern. Und als viertes so ein Potpourri aus mentalen Strategien, wo jetzt unter anderem, was ich jetzt schon gesagt habe, Selbstgesprächsführung und so weiter dabei ist. Ist alles als Fragebogen. Genau. Zusätzlich hat dann noch Kontrollvariablen weil man natürlich jetzt nicht hundertprozentig weiß, was jetzt genau dann das beeinflusst. Also als Kontrollvariablen habe ich, wie lange macht man schon Wettkämpfe, dann wie viel trainiert man in der Woche, welches Niveau hat man, dann spicke ich nochmal ganz schnell, dann auch welche Stressoren hat man überhaupt schon erlebt, weil jede Person wird andere Stressoren jetzt erleben, wenn man jetzt 50 Kilometer läuft und so ein paar Sachen, damit ich dann auch wirklich am Ende rausfiltern kann, was auch wirklich jetzt ursächlich eventuell ist.
Also jetzt ohne natürlich konkret zu werden, aber wer hat da so mitgemacht? Ja, also hattest du da wirklich dann, wie du es dir gewünscht hast, wirklich ein breites Spektrum abgedeckt sozusagen von kurzer Distanz bis langer Distanz?
Ja, also ich kann gerne mal schnell in die Ergebnisse reinschauen. Insgesamt, auch dank eurer Hilfe, haben 380 Personen teilgenommen an der Befragung. Ja, da muss man natürlich nochmal einige ausschließen, die nicht alles vollständig beantwortet haben und so weiter. Insgesamt, die kürzeste Distanz war 3 Minuten, also wahrscheinlich 1500 Meter oder sowas in die Art. Und längste Zeit, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, welche ich da jetzt ausgeschlossen habe, circa 30 Stunden. Also das ist wirklich komplettes Potpourri. Jetzt sage ich schon wieder Potpourri, ja. Bitte rausschneiden. ich schaue mal ganz schnell in meine richtigen Statistiken, einen Moment. Also ich habe quasi von der Gesamtstichprobe die erstmal unterteilt in Ultramarathon und Nicht-Ultramarathon. Und da war es erstmal schön, dass es sehr gleich verteilt ist. Also ich habe pro Gruppe circa 170 Personen. Und dann, wie du mal gefragt hast, ob sie breite Masse ist. Ja, also vom Alter ist es wirklich von 16 bis 70. Dann auch vom Geschlecht ist es leicht mehr männlich, also 60% männlich. Und ansonsten wirklich von SchülerInnen bis Promotion. Ich würde sagen, das ist schon ein gutes Bild für die breite Trailrunning-Masse gibt.
Ja. Jetzt würde ich ja vermuten, dass jetzt jemand, der 3-Minuten-Wettkämpfe läuft, ja, wie du jetzt gesagt hast, 1500 Meter oder so, dass der wahrscheinlich mit ganz anderen Problemen konfrontiert wird als jetzt ein Ultraläufer, eine Ultraläuferin. Wie lässt sich das dann trotzdem miteinander vergleichen?
Die Frage ist vielleicht wirklich ganz gut oder ist auch kritisch gegenüber meiner Arbeit, weil man schon sagen kann, ja, die haben auch Selbstgesprächsregulation. Auch die in 3 Minuten, dieses Knüppelhart ist vielleicht eine andere Härte. Nur ich gehe davon aus, dass das halt im Wettkampf nicht so gehäuft vorkommt und nicht auf diese Dauer, dass es einen Trainingseffekt hat, sozusagen, wie jetzt im Ultramarathon. Darin sehe ich die Unterscheidung. Deswegen auch die Kontrollvariable mit, wie viel läuft man in der Woche, weil man vielleicht auch da dann Übungen hat, damit umzugehen. Es würde jetzt perfekt auch weitermachen, dass mentales Training eben auch eine Trainingssache ist und das jetzt nicht, nur wenn man einmal es geschafft hat, dann gleich kann. Sondern dass immer wieder, wenn man so ausgesetzt ist, ist dann trainiert.
Genau, du hast jetzt ja die Ergebnisse schon mal angeschaut, für uns hier exklusiv, sage ich mal. Und was hat dich da sozusagen in deiner Anfangsvermutung bestätigt oder wurdest du auch überrascht mit anderen Erkenntnissen?
Also jetzt bei dem Hauptvergleich muss man sagen, dass es in vielen Sachen keinen Unterschied gibt. Einen Unterschied gibt es in der mentalen Stärke, die ich erhoben habe, und in einer Facette von den mentalen Strategien, also der Automatisierung, sagt man da. No. Da gibt es wirklich signifikante Unterschiede in den 2 Gruppen. In anderen statistisch keine Unterschiede. Ich habe davor so beschreibende Analyse noch gemacht und geschaut, was für Zusammenhänge gibt's. Und da zeigt sich schon so, was jetzt auch prinzipiell wahrscheinlich logisch klingt, dass zum Beispiel diejenigen, die Ultras laufen, mehr Training in der Woche haben. Dass diejenigen, die Ultra laufen, älter sind. Dass auch die Lauferfahrung derer, die Ultras laufen, höher ist. Nur Sachen, die man sagt, ja, wieso muss man das erforschen? Das ist doch eh ersichtlich. Aber es ist nochmal schön, dass das auch in meinen Ergebnissen sich irgendwie widerspiegelt, dass das irgendwie auch die aktuelle Literatur so bestätigt und dass ich da jetzt, ja, dass die Stichprobe passend ist dafür, meine Untersuchung. Und das, weil du gesagt hast, was irgendwie am auffälligsten war, was ich persönlich am interessantesten fand, ist, ich habe auch abgefragt, wie viel sportpsychologische Erfahrung gibt es schon? Und diejenigen, die Ultras laufen, haben schon mehr sportpsychologische Erfahrung. also auch signifikant, also statistisch belegt. Und gleichzeitig beschäftigen die sich, die bei Ultras laufen, auch eigenständig mehr mit diesem Thema. Ja. Also da muss ich sagen, muss ich irgendwie, fand ich schön, dass das in den Daten irgendwie auch zu sehen ist.
Du bist ja, vielleicht ganz guter Übergang, du bist ja nicht nur theoretisch sozusagen mit dem Thema befasst, sondern du bist ja auch schon in der Praxis jetzt bei Rapid Wien, aber du bist ja auch Team-Sportpsychologe beim Team Schamel, habe ich gesehen, ne?
Richtig, ja.
Und da vereint sich ja, würde ich sagen, ein Haufen der besten Trailrunner Deutschlands, die alle so ein bisschen Ultradistanzen laufen, oder? Gibt es ja wenige, die jetzt auf kurzen Distanzen unterwegs sind. Das heißt, ja. Genau, erzähl mal, was sind da so typische Themen, mit denen die AthletInnen da so auf dich zukommen?
Ich muss sagen, ich weiß nicht, inwiefern ich das beantworten möchte, weil es ja doch bekannt ist, wer im Laufteam Schamel ist und jetzt das ist jetzt blöd, wenn ich da jetzt auf den Tisch packe, ah ja, das und das Thema ist da eine Möglichkeit, dann würde es sehr schnell irgendwie Rückschlüsse auf die AthletInnen, könnte man schnell Rückschlüsse darauf ziehen, deswegen möchte ich da jetzt nicht ins Detail gehen. Ich kann gerne allgemein irgendwie Themen sagen in der Sportpsychologie oder im Trailrunning, die jetzt da vielleicht relevant sind oder was jetzt so meine Aufgaben da sind. Aber ich will jetzt ungern jetzt da konkret bei denen was erzählen.
Ja, gerne.
Ja, also erstmal glaube ich, ist wichtig, so die Sportpsychologie nicht zu erklären, aber ein Bild von ihr zu machen, was sie leisten kann, was nicht. Also der Einstieg bei ihnen war, dass wir einen Workshop gemeinsam gemacht haben, ich mal präsentiert habe, was kann ich so bieten sozusagen. Ich habe so einen Werkzeugkoffer quasi dabei mit mentalen Strategien, mit Sachen, die sie trainieren können. Gleichzeitig war mir auch wichtig, halt, was sind auch ihre Wünsche oder was erwarten sie von der Sportpsychologie, von mir selber, was kann ich ihnen, kann ich ihnen helfen? Und dann sind es halt Einzelgespräche, dass wir uns mal zusammensetzen, darüber sprechen, ganz grundlegend, was ist denn erstmal deine Laufmotivation? Warum läufst du? Das erklärt, finde ich, schon mal ganz, ganz viel. Was lief in den letzten Jahren gut, was nicht so gut? Also sehr analytisch am Anfang die Person kennenlernen. Und dann kristallisieren sich oft einfach spezifische Themen raus. Und ich glaube, am spannendsten ist dann jetzt das zu erzählen, was spezifische Themen sind. Jetzt nehmen wir mal an, ich sage jetzt einfach ein Beispiel von mir, Erwartungshaltung. Also, was für eine Erwartung ich an den Wettkampf ran? Und wenn meine Erwartung wie bei einer Hochsprunglatte sehr hoch gelegt ist, ist es natürlich schwieriger, darüber zu gehen. Und wenn man es dann nicht schafft, dann ist man gleich am Ende enttäuscht. Wenn man jetzt die Messlatte, Hochsprunglatte genauso legt, dass man es anstrengend ist, drüber zu gehen, aber dass es auch möglich ist, freut man sich am Ende, man hat es geschafft, man hat davor investiert, super. Andererseits, wenn es zu niedrig ist, macht es vielleicht gar keinen Spaß, darauf zu trainieren, weil man es ja eh schafft, auch wenn man sich nicht richtig vorbereitet. Das ist ein Beispiel. Umgang mit den Erwartungen, was sind meine Ziele und wie gehe ich damit um?
Genau, du hast jetzt gesagt, du führst dann auch Einzelgespräche und klar, also Einzelpersonen und Charaktere, die sind ja super individuell und was mich interessiert, wie stark muss man tatsächlich auf den Einzelfall eingehen oder sind wir Menschen gar nicht so einzigartig, vielleicht wie wir dachten und es helfen dann doch alle Methoden bei allen irgendwie am Ende gleich. Weißt du, was ich meine?
Und doch, also ich finde auf jeden Fall, dass jeder Mensch unterschiedlich ist oder anders natürlich erlebt, also klar, die verschiedenen Methoden wirken alle, aber nicht bei allen gleich. Also es ist, soll ich das jetzt vergleichen, versuche eine Analogie zu finden. Vielleicht zum Beispiel, ich gehe auch nicht mit dem Hammer rum im Haus und schaue, was kann ich mit dem alles machen, sondern ich muss schauen, was ist das Problem und dann suche ich aus meinem Werkzeugkocher. Also es ist doch jedes Problem irgendwie anders zu lösen, auch bei den Menschen, bei denen, die halt im Ultra laufen. Ja, wenn es so ein bisschen eine Frage beantwortet hat.
Ja. passt, genau.
Okay.
Könnte man denn sagen, dass es zum Beispiel geschlechtsspezifische oder auch kulturelle Unterschiede gibt, also auf die man dann mit bestimmten Mentalstrategien antworten muss? Also ich sage mal Stichwort vielleicht Selbstzweifel, Risikoverhalten auch. Hast du da schon irgendwas feststellen können in deiner Arbeit, dass du mit Frauen anders sprichst zum Beispiel als mit Männern?
Nee, dafür habe ich ehrlich gesagt noch zu wenig Erfahrung, dass ich da jetzt sagen kann, dass ich da irgendwelche Muster erkannt habe. Ja. Also was ich jetzt schon so wahrnehme, ist, dass irgendwie doch vielleicht Frauen eher offen sind auch gegenüber dem Thema oder da sich vielleicht mehr damit beschäftigen. Was jetzt auch zum Beispiel jetzt in der Statistik so ist, dass oft Statistiken gibt, dass Frauen mehr psychische Probleme haben, aber die geben es halt eher an, vielleicht weil Männer es nicht so offen darlegen. Also vielleicht in der Hinsicht schon ein bisschen. Aber gleichzeitig sehe ich auch bei Rapid, das ist eine reine Jungsmannschaft bei der U16, also die öffnen sich dem auch, weil sie das schon kennen seit Jahren. Also ich glaube, das ist eher dann eine Frage der Sozialisation oder dem Umgang mit dem Thema, wie bekannt das schon ist.
Super. Raphael, ich komme jetzt mal zum Praxisteil. Du hast es schon vielleicht auch vorab, okay. Du hast es auch schon angedeutet, also das Wort Mentaltraining, das beinhaltet ja das Wort Training, ja? Und ich glaube, das müssen wir auch nochmal hier vielleicht festhalten, das ist etwas Wiederkehrendes meistens. Also ich glaube, sich einmal eine Situation beispielsweise zu visualisieren und es am nächsten Tag schon wieder vergessen zu haben, das hat jetzt vielleicht nicht so den ganz nachhaltigen Effekt, oder?
Nee.
Liege ich da richtig? Ja. Okay, aber ist wahrscheinlich immer noch einmal ist besser als keinmal sozusagen, aber so einen richtigen Effekt hat es wahrscheinlich nicht.
Nee, also ich weiß es auch nicht genau, ab wann einen Effekt hat es auf jeden Fall. Wöchentliches Trainieren prinzipiell, also die Regelmäßigkeit dahinter, weiß nicht, ob es die gleichen Prinzipien gelten wie jetzt auch beim körperlichen Training, aber man kann schon einmal irgendwie pumpen gehen und dann hat man einen Effekt, aber der verpufft halt nach 7 Tagen wieder. Und so ist es beim Mentaltraining auch.
Ja, ich glaube, du hast an anderer Stelle mal von einer Feuerwehrmentalität bei LäuferInnen gesprochen. Erinnerst du dich, was du damit gemeint hast?
Ja, also das ist tatsächlich, ich will jetzt nicht nur auf LäuferInnen beziehen, sondern allgemein im Sport, dass oft das dann noch so verwendet wird, weil sie werden gebraucht, wenn man irgendwie ein Problem hat, wenn jetzt Fußball gegen Abstieg geht, wenn man auf einmal 2 Wochen vor dem Wettkampf Angst davor bekommt. Aber dann ist es teilweise schon halt ein bisschen zu spät. Also dann kann ich vielleicht noch mit einem Gespräch oder mit irgendwie ein paar Methoden dann noch irgendwie das Gröbste helfen. Aber dieser langfristige Trainingsprozess ist schon wichtig. Also es muss dann auch nicht in dieser Regelmäßigkeit sein, einmal die Woche Gespräch. Nein, aber dass man immer selber mal wieder Übungen macht, das ist ja so nicht alles angeleitet sein von einem Sportpsychologen oder einer Sportpsychologin.
Du machst lieber Prävention vorab, dass die Feuerwehr gar nicht erst gerufen werden muss, damit es das Haus nicht brennt, sozusagen, ja.
Also als Beispiel jetzt beim Ultralaufen, also man überlegt sich ja auch davor, was will ich essen und macht das teilweise Wochen davor bei VPs, man plant alles und so kann man auch mental durchgehen, was für Probleme tauchen auf während des Wettkampfs zum Beispiel, wo war es in der Vergangenheit so, dass ich der höchste Anspannungslevel hatte, wo ich mich dann nicht mehr konzentrieren konnte. Und so Sachen, wir müssen mal im Vorfeld klären und nicht dann in der Situation selber.
Okay, also ich habe jetzt mal so ein paar ganz naive Fragen, ja. Ja. Auch vielleicht auch ein bisschen für mich selbst, gebe ich auch zu. Ja. Also
ist okay.
Ich habe Familie, ich habe Arbeit, ich habe Training und jetzt denke ich so, boah, jetzt Mentaltraining kommt jetzt irgendwie auch noch dazu. Da habe ich ja irgendwie auch gar keine Zeit für. Das ist auch noch. Ich bin ja froh, wenn ich mein Lauftraining reinkriege. Ja, das ist jetzt. Wir haben schon gesagt, super individuell. Aber wie muss man sich das vorstellen? Ja, wie oft muss man vielleicht so Übungen machen? Wie lange dauert so eine Übung? Also wovon reden wir da, wenn man jetzt, sage ich mal, so nach Lehrbuch Mentaltrainingsübungen in sein Training einbauen möchte? Pro Woche? Wie viele Stunden? Ja. Minuten? Wie auch immer.
Also es ist jetzt erstmal sehr schwer zu sagen, allgemein Mentaltraining. Also es wird mir leichter tun, wenn du sagst, ja, ich möchte gerne einen spezifischen Aspekt rauspicken, ob das jetzt Entspannungsverfahren oder Visualisierung oder Selbstgespräche. Also können wir gerne am Beispiel von dir machen, wenn du sagst, ja, ich würde das gerne trainieren, dann vielleicht anhand des Beispiels das vielleicht ein bisschen besser erklären.
Okay.
Soll ich dir mal ein paar Vorschläge machen, was du trainieren kannst?
Gerne.
Okay, ja. Gut. Also, du hast die Auswahl zwischen Selbstgesprächsregulation, Visualisierung, Zielsetzung, dann emotionale Regulation sozusagen, also Emotionsregulation und was machen wir immer noch? Achtsamkeit und Konzentration. Mhm.
Ich nehme, glaube ich, das Erste, also Selbstgesprächsregulation ist, glaube ich, bei mir ein Thema, weil vielleicht kann ich ganz kurz 2 Sätze dazu sagen, Raphael, weil ich habe so das Gefühl, ist mir jetzt auch letztens beim Rennsteig aufgefallen, dass es immer ab der Hälfte oder so von so einem längeren Wettkampf kommt dieser DNF-Druck, nenne ich es dann immer so, ja, also es kommt dieser Wunsch, eigentlich auszusteigen, ja, obwohl eigentlich praktisch es läuft ja noch. So, ich bin ja irgendwie noch dabei, ich habe keine Schmerzen, ich kann weitermachen, ich habe einfach nur keine Lust mehr. Und dann fange ich auch an, halt negativ mit mir zu sprechen sozusagen. Und ich habe denen aber wenig Positives entgegenzusetzen. Also das ist ja auch ein Selbstgespräch, was ich dann mit mir führe. Mhm. Steige ich aus, steige ich nicht aus? Das würde ich gerne beim nächsten Mal besser machen. Wie könnte ich da jetzt mit mentalen Tricks sozusagen oder wie könnte ich das trainieren?
Ja, also der erste Schritt wäre mal rauszuschreiben für dich wirklich schriftlich, welche konkreten Gedanken du in deinem Kopf. Also entweder wartest du da jetzt auch das nächste Mal wieder und schaust, was du dann dir denkst, oder du kannst es jetzt überlegen, wie war das? Welche Gedanken sind das konkret?
Und die auch ruhig mal aufschreiben.
Ja, die aufschreiben. Und dann kann man mal irgendwie der Frau und Kind vorlesen. Na, schau mal, das denke ich währenddessen. Und wenn man das mal laut ausspricht, vielleicht hat es auch nochmal eine andere Wirkung. Heißt, dann ist mir schon bekannt, okay, das sind meine Selbstgespräche aktuell. Und dann auf der anderen Seite könntest du hergehen und sagen, was möchte ich denn mir sagen im Moment, jetzt aktuell? Also wie könnte ich diese Sätze umformulieren in andere? Ja. Mhm. Das muss natürlich nicht alles gleichzeitig sein, sondern das kannst du dann ein paar Tage später dir mal überlegen. Und dann im Alltag fällt dir vielleicht irgendwann mal ganz zufällig auf einer Bushaltestelle ein neuer Satz ein, ach, der könnte ich motivieren. Dann hat man diese beiden Sätze erstmal fix. Also einmal die, die gerade sind und die, die man verbessern möchte. Und jetzt heißt es, rauszufinden, im Training vielleicht gibt es irgendwie Situationen, wo ähnliche Muster auftauchen, wo du auch dir sagst, ach, gerade habe ich keinen Bock. Und dann kann man die neuen Sätze, die man sich ausgedacht hat, in diesen Situationen schon mal verwenden und testen. Und das ist auch gleichzeitig das Besondere irgendwie am Ultra oder Wettkampf, dass es so wenig im Jahr ist. Das heißt, der nächste Schritt wird dann sein, im Wettkampf diese neuen auszuprobieren und zu schauen, wie das wirkt.
Ja. Okay.
Das wäre jetzt so ein grober Plan.
Okay, also Sätze identifizieren, aufschreiben und versuchen, Muster dann zu erkennen und denen dann ganz konkret sozusagen eine Gegenformulierung entgegenzustellen, ja, der dann im Idealfall natürlich ganz im Automatismus auch passiert, ja, also in der Situation selbst, dass man gar nicht mehr groß drüber nachdenken muss, sondern nee, ich habe es sofort parat, Schublade auf, da ist mein Gegensatz sozusagen.
Ja. So? Und manche Sätze können ja gar nicht, also vielleicht gehen die Gedanken nicht weg. Und dann natürlich, das war halt die oberste Schicht, so dieses klassische Training. Aber dann wäre jetzt meine Aufgabe auch irgendwie rauszufinden, was ist denn der Hintergrund hinter diesen Gedanken? Woher kommen die Zweifel? Gleichzeitig, was passiert mit dem Körper? Vielleicht kann ich auch der körperlichen Ebene dem was entgegenwirken. Also da lässt sich so viel machen und gleichzeitig ist es so schwierig, diesen im Podcast-Format irgendwie griffig zu erklären. Ja.
Okay, aber muss das dann also sich schon halt wiederholt, sag ich mal, damit befassen? Man kann natürlich, eigentlich bietet sich ja jede Trainingseinheit auch an, jede längere Trainingseinheit dann beispielsweise, das auch wirklich dann auch mal umzusetzen, in die Praxis umzusetzen, oder?
Ja, total. Und das ist ja eine Sache von 1-2 Minuten, dass man dann sich mal den Satz immer wieder kurz sagt in einer Situation. Also jetzt nicht, dass man sich hinsetzen muss und dann für 90 Minuten diese Sätze irgendwie auswendig lernen muss, sondern es ist so, kann man in den Alltag integrieren.
Ich habe mir das so vorgestellt wie beim Intro von den Simpsons, weißt du, wo Bart Simpson als Strafe an der Tafel steht.
Ja. Vielleicht für den Anfang, ja. Aber dann nicht mehr.
Okay, das heißt, je nachdem, was man üben möchte, was man lernen möchte, muss man vielleicht gar nicht unbedingt extra Zeit aufwenden, sondern man kann es beispielsweise jetzt wieder in meinem Fall auch während des Lauftrainings, sag ich mal, mit einbauen und ist jetzt nicht, dass man sich, wie du sagst, 90 Minuten lang aufs Sofa setzen muss oder so.
Nee.
Nervosität vor dem Start. Ja. Gibt es da so irgendwie Strategien, die du empfehlen könntest vor Rennen, wie man diese Nervosität so in Energie vielleicht umwandeln kann?
Also prinzipiell Nervosität ist ja schon irgendwie negativ konnotiert und ich würde jetzt mal einfach von der Anspannung reden. Und wahrscheinlich jede Person irgendwie unterschiedliche Anspannungslevel vor so einem Wettkampf. Mhm. Wenn man es jetzt als neutral mal so formuliert, ist ja schon mal sichtlich, dass es per se jetzt nichts Negatives ist, sondern normal für den Körper, weil er sich irgendwie vorbereitet auf eine Reaktion. Du hast jetzt gefragt, konkret, was man machen kann, ohne dass ich jetzt weiter ausschweife. Erste, was in den Sinn kommt, wäre einfach die Atmung. Wenn man darauf sich fokussiert, kann man so ein bisschen zur Beruhigung, sagt man, Fokus auf die Ausatmung. Wenn man sich jetzt aktivieren muss, ist tatsächlich mehr der Fokus auf die Einatmung. Atmung wäre als eine Schraube, an der man drehen könnte. Dann wenn es denn Nervosität ist, was tut mir gut in der Situation? Ist es irgendwie gleich das Gespräch mit einem anderen Läufer? Ist es eher, dass ich mich zurückziehe, entspannte Musik höre? Also einfach die Umgebung so verändern, dass vielleicht die eigene Anspannung ein bisschen runterkommt. Also das ist auch wieder super individuell. Mir hilft es, wenn ich jetzt super nervös bin, mit anderen zu sprechen, irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Andere wird es noch mehr aufputschen. Also auch wieder sehr individuell.
Ja, kann ich bestätigen. Ich finde auch, wenn man dann halt mitbekommt, dass irgendwie alle um einen herum so auch aufgeregt sind, dann normalisiert das dann auch wieder, ne?
Ja.
Es gibt ja, ich habe jetzt von meinem ganz persönlichen DNF-Druck gesprochen, aber es gibt auch, habe ich mitbekommen, habe ich auch schon mal Zuschriften bekommen, ein DNS-Druck. Hm. Also man meldet sich an und dann fährt man aber zu keinem einzigen hin, weil man sich gar nicht hintraut. Das heißt, man kommt gar nicht erst an die Startlinie. Hm. Fällt dir dazu etwas ein oder ist es wahrscheinlich zu komplex dann irgendwie? Da müsste man tiefer eintauchen.
Es ist sehr komplex, ja. Also vielleicht kann ich es ein bisschen mit der Erwartung irgendwie greifbar machen, also was ich vorher gemeint habe. Was für Erwartungen, welche Erwartungen hat man denn an den Wettkampf, dass man dann gar nicht erst an den Start geht? Vielleicht sind die Erwartungen schon so hoch, dass man merkt, dass das Training gar nicht reicht, um das zu erfüllen, was man selber von einem erwartet oder andere. Mhm. Das könnte jetzt eine Ursache sein. Dann, was ich vorher gemeint habe, sehr spannend finde, warum läuft man, warum auch Wettkämpfe? Wenn du hast da auch einen Artikel geschrieben, war alles laufbar, das Motiv dahinter. Ist es irgendwie fremdgesteuert, dass ich Wettkämpfe mache? Möchte ich das wirklich für mich? Und dann ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, gar nicht erst an den Start zu gehen. Also wenn jetzt alle um mich herum sagen, der Ultra ist so cool und ich mache das eher, weil alle anderen es machen und nicht aus meiner intrinsischen Motivation, dann, glaube ich, fällt es auch schwerer, an den Start zu gehen.
Wir machen ja, also Ultralaufen ist ja auch so ein Fehlervermeidungssport, so wird zumindest häufig genannt. Wie schafft man es dann, Fehler, die im Kopf entstehen, also jetzt nicht irgendwie man stolpert über eine Wurzel, sondern einfach Entscheidungsfehler, nenne ich es mal. Wie kann man das unter körperlicher Erschöpfung reduzieren? Kann man da auch mit mentalem Training irgendwie vorsorgen?
Ja, ich würde es mal wieder an ein Beispiel denken. Was wäre für dich ein mentaler Fehler im Kopf oder ein Entscheidungsfehler, wenn du ermüdet bist?
Naja, es hat ja vielleicht was mit Fokus und Konzentration zu tun, dass ich beispielsweise vergesse, das Gel zu nehmen, was ich unbedingt aber alle 30 Minuten nehmen muss und dann hat das einen langen Rattenschwanz an Problemen danach hinterher. So.
Okay, ja, also das wäre jetzt in Anführungszeichen eine simple Sache, weil man so einen Timer stellen könnte. Theoretisch oder
schlechtes Beispiel. Ja.
Oder muss man unterscheiden zwischen Ereignissen, die erwartbar sind. Also ich kann ultra erwarten, dass es mir irgendwann zu einer Zeit richtig mies geht. Also ja, da wäre es irgendwie ja naiv zu sagen, der Ultra läuft super. Das heißt, man kann sich Strategien zurechtlegen, was mache ich, wenn ich kein Gel mehr reinbekomme? Was mache ich, wenn ich wirklich super müde bin und den Downhill nur noch halb so schwer laufen kann? Wie möchte ich da umgehen? Und das sich im Vorhinein zu überlegen und dafür Strategien zu überlegen, wäre eine Möglichkeit. Also als ein Beispiel, was möglich wäre, zum Beispiel die Karteikarten für jede VP zu schreiben. Was sind meine Ziele für den nächsten Abschnitt? Was ist mir wichtig da? Da könnte man zum Beispiel auch sich jetzt so einen Gedanken aufschreiben, so ein Selbstgespräch, eine positive Sache, ein Mantra. So hat man für jede VP ein Kärtchen, egal wie fertig man ist, kann das anschauen, sagen, bis zur nächsten sind es 10 Kilometer, mein Ziel ist es, locker zu bleiben, ganz individuell, ja.
Das heißt, eigentlich so viele Unbekannte in der Gleichung lösen im Vorfeld schon. Es wird natürlich immer noch irgendwas Unvorhersehendes passieren, sag ich mal,
genau.
Ja, aber damit muss man dann ja auch irgendwie dann, das muss man auch erwarten können.
Ja.
Aber so viel wie möglich im Voraus, sage ich mal, sich schon überlegen. Das wäre eine Sache.
Wenn man das will, natürlich. Also ich glaube, viel ist auch der Reiz zu sehen, was dann passiert. Also ja, aber wenn jemand jetzt erst strukturiert ist und mental da mehr rausholen möchte und auf alles gewappnet sein möchte, ja, wäre das eine Möglichkeit.
Ja, was sind noch so typische mentale Probleme, die man in einem Ultra-Trail so bekommen kann. Was glaubst du? Was fällt dir da noch so ein?
Also ich finde, der soziale Vergleich ist auch immer vielleicht ein Punkt, dass man dazu tendiert, sich mit anderen zu vergleichen im Rennen, dass der Fokus auf einem selber bleibt, aus der eigenen Leistung, was man selber in der Hand hat. Es bringt allen nichts, sich im Apfel mit welchen zu vergleichen, die einfach im Apfel stärker sind und sich dadurch dann niedermacht, obwohl man selber eigentlich gerade das Beste aus sich rausholt. Das zum Beispiel finde ich sehr, sehr wichtig, spannendes Thema. Auch die Fokussierung, Konzentration während eines Ultras. Man kann nicht während 10, 15 Stunden immer fokussiert sein. Man könnte sich zum Beispiel auch das Streckenprofil mal anschauen, wo sind Passagen dabei, wo ich den Gedanken mal abschweifen kann, wo ich mich jetzt nicht auf die Strecke konzentrieren kann, sondern wo ich mich einfach mal laufen lassen kann und nicht voll da sein muss. Weil sonst könnte es auch sehr viel Energie rauben. Ja. Was würdest du sagen, sind für dich noch Herausforderungen?
Ja, ich glaube so, also Fokus und Konzentration, das ist, glaube ich, schon eine krasse Herausforderung. Ich glaube so generell auch unserer Zeit, ja, dass das eigentlich so Sachen sind, die man jetzt im normalen Alltag, Stichwort Medienkonsum und Aufmerksamkeitsspanne und TikTok und so weiter, ja, dass das also, ja, wie man so liest, ein bisschen verloren geht als Kompetenz. Und dass das ja aber gerade bei einem Ultra, wo man also stundenlang im Prinzip immer das Gleiche macht, ein Fuß von anderen, schon gefordert ist. Mhm. Deswegen, ich finde, das ist total ganz interessant eigentlich, dass man da auf einmal so, dass da Dinge abgefragt werden von einem, die man gar nicht mehr so vielleicht drauf hat, wie vielleicht noch vor 20 Jahren das jemand hatte oder so.
Ja.
Genau, das finde ich spannend, das Thema. Und dann halt, was mir halt auch auffällt, das vielleicht als Frage formuliert jetzt, was mir total auffällt, ist, dass Leute sich versuchen, halt auch abzulenken. Also von den Strapazen, die halt da sind, ja, also durch Musik oder durch was auch immer. Und was würdest du aus so sportpsychologischer Sicht sagen, kann das hilfreich sein? Oder ist Ablenkung gar nicht so die richtige Strategie?
Also es kann super hilfreich sein und ich finde es eine super Strategie, sich mit Musik vor allem abzulenken, weil ich glaube, es geht jeder mit der Behauptung, dass wenn man es aktivierende Musik hört, dass einem dann besser geht. Und genauso die Musik wieder einen runterfahren kann. Und wenn es im Rennen jetzt Phasen gibt, wo einem die Musik helfen kann, finde ich das eine super Sache. Ich glaube, das Einzige, wo man halt dann sich überlegen muss, ist, je öfter man es macht, welche Wirkung hat es dann noch? Also ob man es jetzt dosiert einsetzt oder halt die Musik braucht, um überhaupt seine Leistung zu bringen, einen Wettkampf zu bringen. Na, vielleicht auch mal dann bewusst, ohne Musik zu laufen, was das dann macht, was kommen denn dann für Gedanken auf einmal? Also jetzt sich komplett von den eigenen Gedanken und von den Schmerzen abzulenken und zu verschließen, ist jetzt nicht richtig, aber es ist ein privates Mittel.
Kann sich ja auch vielleicht im Wechsel mit anderen Dingen dann ja auch einsetzen lassen. Also wenn man zum Beispiel sagt, so, jetzt für die nächsten 20 Kilometer mache ich mal einen auf Achtsamkeit und ich gucke mir jetzt hier ganz genau die Pflanzen am Rande des Trails an. Und das funktioniert jetzt mal für die nächsten 2-3 Stunden und dann höre ich die nächste Playlist oder so. Dass man das so variiert, oder?
Ja, also, ja, du hast mir gerade eine super Idee gebracht. Genau, dass man auch zwischen den VPs sich das anders strukturiert. Und dann kann man sich auch auf den Teil mit Musik freuen. Also, oder auf, wie du sagst, dann die Achtsamkeitsübung, wenn man denn dann noch achtsam sein will. Also, ja.
Finde ich gut. Jetzt kannst du ja mal so ein bisschen von dir persönlich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe so ein paar Bilder von dir im Internet gefunden. Da bist du auch so Cross-DM gelaufen oder Bayerische Meisterschaften oder irgendwie sowas, ja. Und dann sieht man dich da, ein Läufer ist vor dir, der ziemlich angestrengt aussieht. Und du hast ein breites Grinsen hinter ihm. Hast du das für den Fotografen gemacht oder ist das tatsächlich so, dass du es ganz gut hinkriegst, diese mentalen Strategien für dich persönlich einzusetzen?
Also ich würde es gar nicht so sagen, dass das wirklich eine mentale Strategie ist, sondern mein Laufwurm ist, dass ich Spaß dabei habe. Und das ist jetzt nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Und mir wichtig, dass ich das jedes Mal, auch wenn ich im Wettkampf bin, hervorhole. Und eins meiner kleinen Ziele im Wettkampf sind, immer wenn ich jemanden sehe, dass ich ein Lächeln auf den Lippen habe. Und das steckt auch gleichzeitig an. Also Körpersprache macht auch mit einem was. Und ja, deswegen sind auch die Bilder, wo ich laufe, meistens mit dem Lächeln. Manchmal habe ich auch so drauf gezeigt, weil mir das einfach wichtig ist, dass ich mir selber zeige, hey, ich mache das aus Spaß, auch wenn es gerade wehtut, der Puls bei 180 ist. Ich will das, freiwillig stehe ich da und dann habe ich auch in diesem Leiden vielleicht manchmal irgendwie ein Spaß. Aber eben nur für ein paar Minuten, Stunden und nicht für 12, wie beim Ultra. Also vielleicht will ich da nicht mehr lachen, keine Ahnung.
Aber Raphael, man sagt doch more miles, more fun.
Ja, welche Art von Fun ist die Frage. Und mein Spaß ist auf jeden Fall so gerade dieses Kurze, dass man sich danach irgendwie ja auch noch bewegen kann, dass man irgendwie Angst hat, dass man sich verletzt hat. Und auch das Laufen im Fokus ist und nicht irgendwie die Ernährungsstrategie und ich den Lauf nicht zu Ende machen kann, weil ich Magenkrämpfe habe.
Aber ist das nicht auch gefährlich, wenn dein Lauf warum Spaß haben ist, jetzt ganz grob gesagt, ja, und es gibt ja auch bei kurzen Distanzen, gibt es harte Momente, vielleicht sogar besonders harte Momente, wenn man sehr schnell laufen muss. Also ja. Ich habe da total, also ein 5-Kilometer-Lauf macht mir wirklich mehr Angst als ein Ultra-Trail, ehrlich gesagt. Und dann hast du halt de facto keinen Spaß. Dein Warum ist dann eigentlich sozusagen vorbei. Wie schaffst du dann trotzdem dabei zu bleiben? Da musst du ja eigentlich was anderes noch suchen.
Meinst du jetzt im Wettkampf? Mhm. Also ja, es ist persönlich habe ich bei jedem Wettkampf Spaß. Und auch jetzt einen 5-Kilometer-Lauf, da bin ich vor ein paar Wochen gelaufen. Da weiß ich auch bei Minute 9, da ist mir alles andere als gut. Und dann hat mir tatsächlich schon eine mentale Strategie geholfen. Wenn ich sagen, da war vor mir einer voller Fokus nur auf diese Hacken. Da war auch gleichzeitig noch so eine Straßenbahnlinie und dann habe ich mich halt gefühlt wie auf Schienen. Mir vorgestellt, ich wäre ein Zug auf Schienen, der jetzt hinter diesen Hacken herläuft. Und so habe ich mich dann ausgetrickst, dass es gerade jetzt nicht so viel Spaß ist. Aber dann habe ich schon wieder das Ziel gehört und dann habe ich die letzte Minute auf einmal wieder Spaß gehabt, obwohl es auch genauso hart war. Also dieser Spaß kommt dann irgendwie doch immer wieder, entweder am Anfang, weil da viele andere Freunde sind, die mit am Start stehen, oder im Ziel, weil die Family wartet. Also ich finde, dieses ganze Drumherum hatte jetzt noch nie einen Wettkampf, der mir keinen Spaß gemacht hat, auch wenn es Phasen sind, die hart sind.
Ja, okay. Das finde ich ja ein tolles Bild, dass du dieses Bild der Straßenbahn, ja, du hast diese Schiene da vor dir und ist dir das spontan dann da eingefallen, auch in der hohen Intensität, mit der du unterwegs warst?
Nee, so tatsächlich nicht spontan. Das hatte ich mir auch bei Bahnunterweilen nochmal wieder vor Augen geführt, dass ich einfach ein Zug bin. Und dann, ja, ich finde, das kann man sich auch dann die Gedanken dranbleiben, immer weiter, ist dann auch leichter, wenn man sich das vorstellt. Ja. Und ja, das ist jetzt so eine persönliche Sache, die ich jetzt anwende. Genau.
Aber und auch wirklich. Muss dann schon ein schneller Zug sein. Dann kann, ja. Manchmal kommt man sich dann vor, vielleicht wie eher so eine langsame Dampflok oder so.
Ja, aber sie kommen auch ans Ziel.
Ja. Nee, cool. Ich würde sagen, wir haben echt ganz schön viel Strecke gemacht heute, um im Bild zu bleiben, sage ich mal. Fällt dir noch etwas ein? Hab ich irgendwas vergessen?
Nee, also zum Spaß nochmal die Zuschauer, du vermitteln auch ganz viel Spaß. Also ich habe noch nie jemanden am Straßenrand gesehen oder so, der irgendwie einen mit schlechter Laune anfeuert. Also da kann man sich selber, wenn man gerade auch keinen Spaß hat, irgendwie die Energie von denen holen. Also das wollte ich jetzt noch dazu ergänzen. Und von ja, wie kann man denn sich Spaß holen, wenn man es gerade nicht hat? Dann schaut man mal jemanden in die Augen, der da draußen am Straßenrand steht und dann überträgt es ja, sich vielleicht auf einen selber.
Ja, das ist genau, das ist das Tolle am Straßenlauf, dass da
auch Trail, also das war jetzt
durchaus mal vorkommt, dass man ein paar Stunden niemanden sieht, der einem Energie geben könnte. Ja. Genau.
Okay, das ist ein Punkt.
Wie geht's bei dir läuferisch weiter? Was hast du diesen Sommer so vor?
Ich habe ein ganz großes Ziel, Sierra Sinal. Da möchte ich im August am Start stehen. Davor ist der Fokus jetzt auf der Masterarbeit und der Arbeit, dass ich ein bisschen Training reinbekomme und vielleicht schaue ich spontan noch irgendwo bei einem Wettkampf vorbei. Aber aktuell ist nur Sierra Sinal geplant.
Das wäre dann dein bisher längster Wettkampf, oder? Sowohl was Kilometer als auch was Zeit angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also fühlt sich dann schon fast nach Ultra an für mich.
Ja, cool. Ja, sind wir sehr gespannt. Viel Erfolg auf jeden Fall. Und dann ja, sehen wir uns irgendwo. Wie letztens beim Start beim IRTF, da haben wir uns auch kurz gesehen.
Ja, das war ja dieses wunderbar, wenn dann ein bekanntes Gesicht da ist und man irgendwie noch ein, zwei Worte wechseln kann. Und
alles klar.
Freut mich, wenn wir uns bald sehen.
Dann danke für deine Zeit. Ciao, ciao.
Gerne. Tschüss.